Deutschlandfunk. Das Feature.
In einem Traum vor langer Zeit lebte der Waldgott Piriapi unter den Menschen. Doch einige sprachen schlecht über ihn und wollten ihn vertreiben. Dann werden wir eben im Himmel leben, sagte Piriapi zu seiner Frau. Wir fahren hoch mit unserem Land und unserem Haus. Du brauchst nicht mal die Hängematte einzuwickeln. Morgen, früh vor der Sonne, stehen wir auf. In jener Nacht begann die Ypurok-Veru-Ua, die große Flut, in der das Wasser den Wald und alle Hügel bedeckte. Die Menschen stürzten hinein und die meisten ertranken. Doch das Landstück von Piriapi stieg mit der Flut in die Höhe und mittendrin stand das Haus seiner Familie. Auf der Reise gen Himmel wurde es kräftig durchgeschüttelt. Sie mussten es aufgeben, denn es fiel auseinander. Sie warfen seine Pfeiler und Streben ins Wasser, wo sie sich in Fische verwandelten, in Piraibas und Pakus, in Alligatoren, Stachelrochen und Wasserschlangen. Damals begann die ganze Welt und Piriapi wurde zu ihrem größten Gott. 10 Menschen nur überlebten auf der Erde. Sie hatten sich in die Krone eines hohen Baumes geflüchtet. Nur er ragte noch heraus, als der Fluss die Erde bedeckte. Viele Tage lang saßen sie dort fest. Doch irgendwann war die Flut vorbei und sie konnten die Erde wieder betreten. Diese Menschen waren die ersten Tenyarim.
Madari Juvas Entscheidung. Vom Überleben im brasilianischen Regenwald. Ein Feature von Thomas Fischermann.
Für unser Jagdfest kommt das beste Grillfleisch vom Tapir. Das ist das Beste, das es gibt. Dann sind da der Hirsch und die 2 Sorten Wildschweine, die wir in unserem Reservat finden. Queixada und Cachitu. Diese Fleischsorten sind stets die beliebtesten für ein Jagdfest, für so eine große Angelegenheit. Von den Fischen sind Tucunaré und Surubi am besten geeignet. Kleinere Fische eher nicht, nur in ganz ausgewählten Fällen bringt man die mit. Es gibt noch bestimmte Arten anderer Tiere, kleinerer Tiere, die wir auch jagen, denn sie sind für die Ernährung der jungen Mädchen bestimmt. Sie können die anderen Tiere nicht essen, nicht während der Zeit des Heranwachsens, weil sie dann nicht gesund für sie sind. Wir Tenyarim dürfen nicht einfach alles essen, was man im Wald finden kann. Ich bin Madari Juva, ein Krieger vom Stamm der Tenyarim. Heute beginnt unser großes Fest. Wenn du hier unten sitzen bleibst, am Ufer des Flusses, kannst du alles sehen. Von hier aus hast du den besten Blick. Den ganzen Tag über kommen unsere Jägergruppen an, aus allen Richtungen des Waldes. Von weitem schon kannst du ihre Flöten hören. Sie legen mit ihren Booten an und tragen die erlegten Tiere ins Dorf. Das laute Knallen? Das ist Feuerwerk. Einige der Jungen machen sowas. Sie haben Böller gekauft, bei einem Händler aus der Stadt. Nein, Böller gehören nicht zu unserer Kultur, aber Böller mögen alle gern. In unserem Volk gibt es Alte, die sich das ganze Jahr über an diese Essensregeln halten. Die meisten der Alten tun das noch. Aber für die Jüngeren gilt das nicht mehr. Die Weißen haben das Leben der Tenyarim stark verändert. Aber beim Jagdfest, heute, erinnern wir uns zusammen an unsere alte Kultur. Einmal im Jahr feiern die Familien wie in der alten Zeit. Im Rest des Jahres leben die meisten von uns schon eher wie Leute aus der Stadt.
Ich heiße Thomas Fischermann und arbeite als Journalist für die Wochenzeitung Die Zeit. Viele meiner Reisen führen mich nach Lateinamerika. 2013 begegnete ich den Tenyarim zum ersten Mal. Die Tenyarim sind ein kleines Amazonasvolk von nur 900 Menschen. Ihr größtes Dorf, in dem das jährliche Jagdfest stattfindet, liegt gleich an der Transamazonica. Das ist eine Fernstraße, die nie asphaltiert worden ist. Sie wurde aus Leben gebaut. 4000 Kilometer lang, von West nach Ost durch den brasilianischen Regenwald. In den 70er Jahren war sie ein Projekt der Militärdiktatur. Man kümmerte sich damals nicht darum, dass auf der Strecke das Stammesgebiet vieler Indianerstämme lag. 2013, als ich den Tenyarim begegne, suche ich auf dieser Straße nach einem Krieg. Seit dem Bau der Transamazonica sind etwa 20% des brasilianischen Amazonaswaldes abgeholzt worden. Die Regierung möchte diese Region schnell entwickeln. Goldgräber und Holzfäller stoßen in die Wälder vor und geraten in tödliche Konflikte mit Ureinwohnern. Ich höre von diesem Krieg im Fernsehen, in den Morgennachrichten.
Und bei uns geht es jetzt noch einmal um den Fall mit diesen Indios. Die Zusammenstöße zwischen Indios und Weißen da in der Region des Amazonas. Es geht um Gerüchte, dass die Leichen der Verschwundenen mitten im Reservat gefunden worden sind.
Stefano, Luciano und Aldenay sind am 16. Dezember verschwunden, als sie über die Transamazonica gefahren sind. Der Verdacht lautet, dass hinter diesem Fall die Tenyarim-Indianer stecken.
Auf der Transamazonica, genau im Stammesgebiet, sind drei Männer verschwunden. Sie stammen aus den umliegenden Holzfällersiedlungen. Später findet die Polizei ihre Leichen verscharrt in der Nähe eines Dorfes der Tenyarim. Unser Reportageteam, ein Fotograf, zwei Journalisten und ein Waldführer beschließen, an diesen Ort zu fahren.
Um diese Uhrzeit fährt da doch keiner mehr hinein.
Wir fragen einen Anwohner, einen Siedler aus der Region, über die Strecke aus. Doch von der Weiterfahrt rät er uns ab.
Die allerwenigsten machen das. Wer hier durchs Indianergebiet fährt, kennt die Geschichten nicht. Kein Einwohner fährt hier nach 8 Uhr abends noch lang. Und auch nicht morgens, bevor die Sonne aufgegangen ist. Diejenigen, die die Geschichten kennen.
Sie sagen das wegen der Sache mit diesen drei Toten?
Ach was, doch nicht wegen dieser drei. Das ist doch scheinheilig, hier von drei Toten zu sprechen. Diese Indianer bringen seit 20 Jahren die Leute um. Jetzt haben sie drei Leichen gefunden. Die haben sie gefunden, diese drei. Aber Tote gibt es viel mehr.
Die erste Fahrt zu den Tenyarim ist für mich der Beginn einer langen Recherche. Wobei ich zugeben muss, gleich beim ersten Mal habe ich keinen Erfolg. Wir erreichen ein erstes Dorf der Tenyarim mitten in der Nacht, aber dort ist keine Menschenseele zu sehen. Soldaten versperren uns den Einlass ins Indianergebiet. Sie wollen neuerliche Zusammenstöße verhindern. Doch mit Hilfe der Behörden kommt schon wenige Tage später ein erster Kontakt zustande und ich fahre wieder und wieder hin. 4 Stunden Flug von Rio aus in die Amazonasstadt Porto Velho, Leihwagen mieten, per Fähre und Boot übersetzen, tausende von Kilometer durch den Wald. Im Autoradio läuft Tecno Brega, die Lieblingsmusik der weißen Siedler und auch heutzutage vieler Indianervölker. Schließlich sprechen die Häuptlinge eine Einladung aus. Ich soll sie für längere Zeit besuchen, bei ihnen leben und so die Wahrheit über ihr Volk erfahren. Ich darf im Kanu und zu Fuß durch die Weiten ihres Reservats streifen, bis in die alten Dörfer und heiligen Stätten. Ich soll ihre Lebensweise kennenlernen und verstehen, was sie zu beschützen haben, warum sie so erbittert gegen die weißen Siedler und Holzfäller kämpfen. Die Tenyarim sagen mir, dass sie keine Mörder sind, doch dass sie ihr Land gegen alle Eindringlinge verteidigen werden. Bei einer dieser ersten Reisen lerne ich Mavarijuva kennen. Er ist ein junger Krieger seines Volkes, damals 19 Jahre alt. Sein Häuptling weist ihn mir zu, um mich zu beschützen. Mavarijuva ist zwar noch nicht sehr erfahren, aber er gilt bei den Tenyarim als ein Ausnahmetalent, als ein Meisterschütze, der schon im Alter von 8 Jahren seinen ersten großen Tapir erlegt hat. Bei unserer ersten Begegnung in seinem Dorf an der Straße bin ich von ihm enttäuscht. Madare Juva trägt ein T-Shirt, Badeshorts und eine angeberische Sonnenbrille. Er spricht von seinem Projekt, einen alten Motorroller zu reparieren, über das Fernsehprogramm und sein Mobiltelefon. Einen Indianerkrieger habe ich mir anders vorgestellt. Als wir zum ersten Mal zur gemeinsamen Exkursion in sein Stammesgebiet aufbrechen, erwarte ich nicht viel.
Tamakakula?
Ist da ein Affe?
Ja, ein Affe. Dort.
Sobald das Dorf außer Sichtweite ist, wird Madare Juva ein anderer Mensch. Bald schlagen wir uns auf den alten Pfaden des Indianervolkes durch den Wald. Madare Juva geht barfuß voran, mit einem Köcher Pfeile über die Schulter geschlungen und seiner Machete in der Hand. Wir laufen durch dichten Regenwald und er muss bei jedem Schritt den Weg frei hacken, weil er überall von Schlingpflanzen und Ästen versperrt ist. Ganz selbstverständlich trägt Madare Juva nun seine Federkrone und er bemalt sich zur Jagd mit rostroter Farbe aus den Samen des Anato-Strauchs. Der deutsche Reporter trottet ungelenk hintendrein, in Stiefeln und mit einer Hightech-Ausstattung aus dem Abenteuerstore.
Como você sabe que é um macaco? Como você sabe isso?
Ich frage ihn, woher er denn weiß, dass da ein Affe ist.
Da drüben kannst du ihn doch sehen. Komm her, schau dort hinauf. Sei leise. Er kommt jetzt zu uns.
Madare Juva spricht mit diesen Tieren. Irgendwie gelingt es ihm, sie mit Pfiffen und Schreien herbeizurufen. An diesem Tag schießt er auch einen Affen ab, ein Kapuzinerweibchen, mit seiner Flinte. Dann sucht er eine Lichtung für unser Nachtlager aus. Er überprüft den Boden auf Schlangen und die Spuren anderer Tiere. Am Abend facht er ein Feuer an und zerlegt den Affen mit seiner Machete. Ich gewöhne mich widerstrebend an solche Essensoptionen im Wald. Warum hast du mir eben erzählt, dass es schneller geht, einen Affen mit einer Flinte zu schießen?
Manchmal nehme ich einen Pfeil, manchmal nehme ich das hier, mein Gewehr. Das ist praktischer, wenn man bloß schnell etwas Essen braucht.
Mit Pfeil und Bogen bist du doch auch ganz schön schnell.
Genau.
Aber vielleicht weniger schnell?
Nein, Pfeile sind auch schnell. Ich finde, es ist eine Geschmackssache. Wenn man alleine ist, finden einige es praktischer, mit einem Gewehr schnell auf etwas zu zielen. Ein kleines Tier jage ich ab und zu mit der Flinte. Für ein großes benutze ich unbedingt einen Pfeil.
Was ist da der Vorteil von Pfeil und Bogen bei einem großen Tier?
Wenn ein Tier von einem Pfeil getroffen wird, stirbt es auf der Stelle. Das Gift dringt in seine Adern ein, aus dem Pfeil. Das Tier stirbt binnen weniger Minuten. Es gibt da eine Art von Gift im Pfeil. Wenn man einen Tapir trifft, stirbt er binnen weniger Minuten. So ist das.
Wer hat es denn erfunden, eure Jagdmethode, euer Gift?
Das Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Vorfahren, die Verwandten aus der ganz alten Zeit haben es erfunden. Sie lehren uns alles über die Jagd.
Ein paar Tage später kehren wir mit dem Boot ins Marmelosdorf zurück. An der Durchfahrtsstraße Transamazonica, wo kürzlich das Jagdfest stattgefunden hat. Auf dem staubigen Platz in der Mitte sehe ich den alten Topei sitzen. Er ist der letzte Schamane der Tenyarim und einer der beliebtesten Geschichtenerzähler hier. Grüppchen aus Kindern und Jugendlichen sitzen im Schatten eines Mangobaums um ihn herum. Im Dorf herrscht alltägliche Geschäftigkeit. Die Tenyarim bewahren ihr Wissen über den Wald in Geschichten auf, wie Topei sie gerade erzählt und dazu singt. Schon häufig habe ich mich zu ihm und zu den anderen alten Männern gesetzt und jedes Mal etwas gelernt. Über den Wald, die alten Helden, Götter und Geister. Einige mythische Begebenheiten scheinen mir Kreisläufe darzustellen, in denen die Natur und die Menschen ein Gleichgewicht finden müssen. Andere Geschichten erinnern, wie zur Mahnung, an frühere Missgeschicke des Menschen im Umgang mit der Natur. Am Ende begreife ich ihre gesammelten Werke als eine Art Gebrauchsanweisung für den Regenwald. Man kann sich die Geschichten wie ein forstwirtschaftliches Lehrbuch vorstellen, das seit Generationen mündlich weitergegeben wird und das sich dabei laufend verändert und weiterentwickelt.
Mit der Zeit der Kastanienernte beginnt für uns Tenyarim das Jahr. Schon vor diesem Tag bereiten die Dorfgemeinschaften und die Familien alles vor, um an diese Orte hier in den Wald zu ziehen, in die Kastanienhaine nahe an den alten Dörfern. Sie organisieren sich, bereiten einen Proviant aus Maniokmehl vor, setzen die Kanus in Stand, nähen die Säcke.
Ehrlich gesagt, wir stehen im Wald und es gibt hier nichts zu sehen. Nach einigen Stunden Flussfahrt haben wir es bis nach Pagao geschafft, an eine Stelle, von der Mara Rejuva sagt, dass hier mal die größte Ortschaft der Tenyarim war. 40 Familien lebten früher hier, rings um ein großes Rundhaus in der Mitte. Doch zu sehen ist jetzt bloß eine große Lichtung mit ein paar verrotteten Holzpfählen, von denen Mara Rejuva erzählt, dass hier mal Häuser standen. Sie waren aus Holz konstruiert und mit Palmwedeln gedeckt. Pagao ist ein verlassener Ort. Aber Mara Rejuva sagt, dass hier von Mai bis Juni trotzdem Leben einkehrt.
In diesen Monaten ziehen die Familien komplett in den Wald. Sie leben dann dort und beginnen die Kastanienernte. Wir gehen zu den Bäumen hin, sammeln die Kastanienhülsen ein, die ringsherum auf den Boden gefallen sind, schichten sie zu einem kleinen Berg zusammen, brechen sie auf und legen sie in die Säcke. Wenn die Säcke voll sind, transportieren wir sie ab, waschen die Kastanien im Wasser und wählen aus, welche am besten für den Konsum sind. Dann trocknen wir sie in der Sonne, auf Palmblättern oder auf einem Tuch.
Mara Rejuva erzählt mir, dass in den Monaten der Ernte der zweite Teil der Ausbildung jedes jungen Tenyarim beginnt. Die praktische Anwendung des Wissens aus den Geschichten.
Wir jagen in dieser Zeit auch Wildschweine, Tapire und Affen. Wir fahren mit Kanus über die Flüsse, angeln und schießen große Fische mit Pfeilen. Wir sammeln Früchte und Hölzer, Acai, Kakao, Kupuasu und Uishi-Früchte. Die Eltern sagen uns, wenn wir Kinder sind, so weit dürft ihr in den Wald gehen, aber weiter nicht. Nur auf diesem Pfad, in diesem Waldstück, nur bis zum Untergang der Sonne. Wusstest du, dass es Flussdelfine im Rio Mamelos gibt? Wir haben 9 verschiedene Affenarten, sogar Spinnenaffen mit tiefschwarzem Fell und einem Klammerschwanz. Wir wissen, wo die Schildkröten leben und ihre Eier vergraben, damit die Jungen schlüpfen können. Im Wald essen wir Obst, das wir im Dorf nicht bekommen. Abends sitzen wir ums Feuer herum, hören Lieder, Geschichten und Radio. Eines musst du unbedingt verstehen. Du hast schon gesehen, dass wir im Wald die Tiere rufen, oder? Sie kommen dann zu uns. Du weißt noch nicht, dass wir auch mit ihren Seelen reden, wenn sie schon gestorben sind. Es ist gut, das zu tun. Es ist ein wichtiger Teil der Jagd. Der Gesang ist eine Botschaft an die Tiere, an ihre Seelen, ihre Verwandten. Wir denken dann an die Tiere und wir erfahren, wie es um sie steht. Wenn wir die Tiere töten, tragen wir dann nicht auch Verantwortung dafür, dass sie wiedergeboren werden? So hat es mein Großvater Kiki immer erzählt.
Der Herr der Schweine muss die Seelen ersetzen, wenn Angehörige seiner Sippe gestorben sind. Neue Schweinchen werden geboren, um den Platz der Toten einzunehmen, die der Jäger getötet hat. Nachts singt er ein Lied und verabschiedet die Seelen seiner Verwandten, die gefallen sind. Dann ruft er andere Seelen herbei, in gleicher Zahl, damit neue Schweine geboren werden können.
Thank you.
Wenn es schnell gehen muss, wenn zu viele Schweine getötet wurden, hat er keine große Wahl. Dann nimmt er, was er kriegen kann. Die Seelen von Gras, Alligatoren und Schlangen und Ameisen. Im ganzen Kagiverapura, dem Reich der Tiere, bedient er sich. Sogar aus einem alten Stück Holz kann der Herr der Wildschweine eine Seele holen. Das funktioniert, aber gut ist es nicht. Die Teneri merken dann bei der nächsten Jagd, dass ihnen das Fleisch nicht schmeckt. Es ist trocken, hat keinen Saft. So weiß man, dass eine junge Seele in dem Schweinchen steckt. Wenn die Seele vor kurzem noch ein Stück Holz war, ein Alligator oder eine Anakonda-Schlange, wie soll das Schwein dann schmecken? Eine Schlange weiß doch nicht, dass man Früchte essen muss, um fett zu werden. Doch wenn die Seele schon zum dritten oder vierten Mal in einem Wildschwein lebt, weiß sie längst, welche Früchte ein Schweinchen frisst. Sie kann gute Nahrung von schlechter unterscheiden, kennt die Blätter der Babassu-Palme und weiß von den Früchten und Samen am Ufer der Flüsse. Die Mutter wird diese Schweinchen mit Liebe säugen und die Familie beschützen. Der Vater wird für die Jungen Lieder singen und ihnen die Pfade durch den Wald erklären. Solche Schweine werden richtig fett. Ihr Fleisch nimmt den Geschmack des Waldes an. So erneuert sich das Leben im Land der Teneri.
Wir sind die junge Generation, aber wir haben viel Achtung für das, was die Alten uns erzählen. Wir haben alles von ihnen gelernt. Doch wir sehen nicht alles so wie die Alten. Wir Jungen sprechen die Sprache der Siosidaji fast so gut wie unsere eigene Sprache, die Kagwahiva heißt. Ich kenne mich sogar aus in der Stadt. 2 Jahre lang habe ich in Umaita gelebt, als ich zur Schule ging. Die Indianerschutzbehörde wollte, dass wir Indianer eine Schule besuchen. Als ich zum ersten Mal in die Schule ging, hat mein Vater mich mit dem Omnibus geschickt. Der hält am Mamelosdorf, wenn man sich an die Straße stellt und dem Fahrer winkt. Mein Vater hat mir das Ticket gegeben und ich bin eingestiegen. Die Fahrt dauert 4 oder 5 Stunden lang und geht über die Transamazonica durch unser Land. Vom Schülerwohnheim bis zur Schule sind es 20 Minuten zu Fuß. Man läuft an den Läden vorbei. Jeden Tag sieht man Dinge, die man gerne kaufen will. Kleider, Schuhe, Handys, Messer, Campingsachen für den Wald. Ich hatte kein Geld, aber ich hätte gerne welches gehabt. Jeder Laden war interessant. Viele Jüngere, die in den Dörfern an der Straße leben, sind von diesen Dingen aus der Siosidaji angezogen. Sie mögen die Schaufenster und die Werbung im Fernsehen. Manchen gefällt es gut in der Stadt. Sie wollen sogar dort leben.
Ein paar Tage später bin ich mit Mavarijuva im Auto unterwegs. Wir sitzen in meinem Mietwagen, rollen und rumpeln über die Transamazonica und wollen ein Nachbardorf der Teñarim erreichen. Dort gibt es eine Schule, von der Mavarijuva mir erzählt, dass sie viel Unterstützung von den Kirchen erhält. Mavarijuva sagt, dass ich sehen soll, wie die Dinge aus der Stadt auch die Dörfer der Teñarim erreichen. Für heute ist ein Schulfest angesagt. Glühbirnen und ein paar Lampions hängen über dem Dorfplatz von Boa Vista. Es ist voll. Die Familien sitzen im Kreis. Die Musik ist laut. Schülerinnen und Schüler machen eine Tanzvorführung. Sie tragen T-Shirts und Sweatshirts in modischen Farben.
Setz dich auf die Bank in der ersten Reihe. Dort kannst du die Schulmädchen besser sehen. Tagelang haben sie für das Dorfschulfest geübt. Ein Lehrer aus der Stadt ist zu Besuch. Er hat die Musik und die Tänze einstudiert. Die Musik ist laut. Ich finde, sie hat einen guten Rhythmus.
Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Das ist doch Sertanejo-Musik, die Musik eurer Feinde. Die weißen Siedler, die Rinderzüchter und Holzfäller hören sowas.
Wir hören sie gern. Für das Schulfest haben die Schüler sich Sertanejo gewünscht. Du siehst, die Stimmung ist gut und alle tragen T-Shirts und Hosen. Das hier ist nicht wie beim Botava-Fest. Die Lehrer sagen, dass gute Kleider Gott gefallen.
Gott? Wie heißt euer Gott?
Jesus natürlich. 2 Kirchen gibt es im Land der Teñarim. Die Baptisten und die Versammlung der Christen. Die Vertreter anderer Kirchen besuchen uns manchmal und fragen, ob sie Gottesdienste abhalten können. Sie bringen Geschenke für die Schulen und für die Häuptlinge mit. Das Dorfschulfest hat die Vereinigung der Christen mitorganisiert. Es gibt viele Geschichten, die die Lehrer an der Dorfschule anders erzählen als die Alten. Nicht wirklich anders, nur moderner, mit mehr Details. Verstehst du? Kennst du die Geschichte von der Yporok-Verua, wie das Land der Tenjarin überflutet wurde? Das Haus unseres Gottes Pyreapi wurde damals vom Wasser in den Himmel getragen. Die Alten erklären aber nie genau, wie das ging. Die Lehrer, die aus der Stadt an die Schule kommen, sagen, dass das Haus an einem Seil an einer Wolke hing. An einem Seil aus Stahl, wie die Weißen es benutzen. Der heilige Petrus zog von oben an dem Seil. Petrus und alle Heiligen, die im Himmel leben und von denen in der Bibel steht. Aber einigen Anführern der Tenjarim gefällt das Schulfest nicht. Sie sagen, die Kirchen mischen sich zu sehr in unser Leben ein.
Mavarijuva rät mir, darüber mit Jilvan zu sprechen, einem der jüngsten Anführer der Tenjarim. Er ist der Häuptling von Kampinu. Am Tag darauf fahren wir in sein Dorf. Es liegt nur 10 Minuten von Boa Vista entfernt. Jilvan ist ein junger Mann um die 30. Er trägt seinen Federschmuck. Er bittet uns auf ein Bänkchen vor seinem Haus aus Holz.
Sie müssen das verstehen. Unser ganzes altes Wissen ist sehr wichtig für uns. Vor allem die Sprache. Wir bewahren stets die Rituale, die dem Volk der Tenjarim gehören. Zeremonien für das Erwachsenwerden, für die Erinnerung an unsere Toten, das bewahren wir bis heute. Und wir werden es auch weiter bewahren. Wir schreiben das auch den Lehrern vor, die hier arbeiten, dass sie es allen Kindern beibringen müssen.
Es gibt inzwischen so viele Einflüsse von außen. Ich sehe bei Ihnen im Dorf hier Mobiltelefone. Einige haben Motorroller. Bedroht so etwas Ihre alte Kultur?
Vieles davon sehe ich als Bedrohung. Andere Sachen sind einfach notwendig geworden. Wir müssen mit den Leuten daran arbeiten, dass sie diese Dinge benutzen, aber für gute Zwecke. Und dass sie die schlechten Konsequenzen vermeiden. Den Verlust unserer Kultur.
Der Häuptling Jilvan, das fällt beim näheren Hinsehen auf, trägt unter seinem Federschmuck eine sorgsam gepflegte Fußballerfrisur. Sein Oberkörper ist frei, nur mit traditionellem Kettenschmuck behängt, aber er trägt auch eine gut sitzende Jeans und elegante Schuhe. Im Hintergrund sieht man eine Satellitenschüssel stehen. Das Antennenkabel führt geradewegs in sein Haus. Viele Leute haben auch Fernseher, das habe ich in etlichen Dörfern gesehen. Das Programm wird nicht von Indigenen gemacht, sondern es sind Sendungen aus der Welt der Weißen. Ist das nicht Gift für Ihre Kultur?
Sehr viel Gift. Sie zeigen Dinge, die selbst in der Gemeinschaft der Weißen nicht überall akzeptiert sind, nicht für jedes Alter geeignet. Wenn eine Gemeinschaft nicht gefestigt ist, bringt das Fernsehprogramm Probleme mit sich. Manche Sendungen werben für den Missbrauch von Alkohol. Andere Sendungen zeigen sehr vulgäre Szenen. Was sie nicht zeigen, ist das Leben unserer indigenen Völker. Und wenn es doch mal eine Reportage gibt, reden sie sogar noch schlecht über uns. Das Fernsehprogramm vermittelt uns ein schlechtes Bild über uns selbst.
Viele Tenjarim sagen inzwischen, dass sie in die Kirche gehen. Ist das kein Problem für ihre Autorität als Häuptling?
Nein, das glaube ich nicht. Die Frage der Kirche nicht. Das Volk der Tenjarim hat schon immer an Gott geglaubt. Also daran, dass es Gott gibt. Anders als die Weißen, aber so ähnlich. Wir glauben an Tupananga. Ganz ähnlich wie bei den Weißen Jesus. Und sein Vater ist Gott.
Es ist ein Argument, das immer ganz schnell kommt, bei sämtlichen Anführern der Tenjarim. Man fragt nach den Kirchen, den Missionaren, und sie antworten, dass die christliche Lehre für sie nichts Neues sei. Die traditionellen Sagen der Tenjarim hätten immer schon einen Gott im Himmel gekannt. Das Christentum sei mit ihrem Volksglauben sehr kompatibel, da gäbe es kein Problem. Mir kommt es wie eine Schutzbehauptung vor. Ein frustriertes Eingeständnis, dass sie am Einmarsch der fremden christlichen Kultur ohnehin nicht viel ändern können.
Die Kirchen dürfen sich nicht in die Geschäfte des Häuptlings einmischen. Jede Entscheidung braucht die Zustimmung des Häuptlings. Jeder Tenjarim trifft selber seine Entscheidungen. Jede Familie kann wählen, ob sie in eine Kirche gehen will. Aber die Kirchen dürfen sich in das Leben der Gemeinschaft nicht einmischen oder dem Volk etwas wegnehmen.
Aber die Kirchen haben ihre eigenen Rituale. Das haben wir bei diesem Schulfest gerade gesehen. Da wurden evangelikale Kirchengesänge angestimmt und ein Pastor erzählte mir, dass er niemals zu den traditionellen Festen in ihren Dörfern geht.
Sie wollen mir erzählen, dass es da keinen Konflikt gibt?
Ich glaube, die Kultur der Tenjarim muss noch weiter gestärkt werden. Brasilien feiert sich heute als ein Land der kulturellen Vielfalt. Wir werden die Kulturen der anderen respektieren, aber wir wollen auch, dass unsere Kultur Respekt erfährt. Wir sind ein sehr einiges Volk, ein starkes Volk. Obwohl wir Feinde haben, obwohl wir bedroht werden, lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir sind ein kleines Volk. Dieses Land, diesen Wald zu besitzen, hat uns die Leben vieler Krieger gekostet. Wir werden unser Land verteidigen.
Die Kultur bewahren und das Land verteidigen. Aber wie soll das funktionieren? Ein, zwei Autostunden von den Straßendörfern der Tenjarim entfernt brennt der Wald. Die Rodung schreitet hier immer weiter voran, und zwar auch auf Flächen, die zum Indianerreservat gehören. Baumfällen ist an diesen Orten illegal, aber die Behörden sind überfordert. Und die Holzfäller sind äußerst gewaltbereit. Wir verbringen den ganzen Tag bei Gilvan, sitzen auf einem Bänkchen vor seinem Holzhaus in Campinu. Campinu liegt an der Straße, so wie das Marmelos-Dorf, wo Madarijuva lebt. Aber es gibt hier nur eine Handvoll Häuser, in großzügigem Abstand auf eine weiße Sandfläche gebaut. Auch von hier aus kann man die Holzlaster sehen. Sie fahren von morgens bis abends über die Transamazonika, ächzen, sind schwer mit frisch geschlagenen Baumstämmen beladen. Seit den 90er Jahren wachsen rings um das Reservat neue Siedlungen heran, in denen große Sägewerke stehen. Einige dieser Siedlungen haben bereits mehrere tausend Einwohner, viel mehr als das Reservat der Tenjarim. Sie rücken vor, immer tiefer in den Wald. Mit dem Raubbau kommen Gewalt und Konflikte. Die drei Morde waren die bisher dramatischste Zuspitzung im Tenjarim-Land.
Gestern Nacht sind in der Amazonasregion 5 Tenjarim-Indianer festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, 3 Männer umgebracht zu haben, die an der Transamazonika verschwunden sind.
Gilvan, jetzt mal Klartext. Haben Sie oder die anderen Verhafteten die 3 Männer aus der Holzfällersiedlung umgebracht?
Ganz sicher nicht.
Keiner von Ihnen war es?
Mit Sicherheit. Wir suchen aber nach Wegen, unseren Wald zu bewachen. Wir wollen die Holzfäller selber beaufsichtigen. Unsere Gemeinschaft will das machen. Aber dafür bräuchten wir Unterstützung. Fahrzeuge, Benzin, um die Leute dorthin zu bringen. Im Augenblick haben wir das nicht.
Der Dreifachmord an der Transamazonika vom 16. Dezember 2013 ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Polizei, Nachrichtensender aus der Region, Lokalpolitiker und die weißen Siedler halten die Tenjarim für kaltblütige Mörder. Strafverteidiger bei der Indianerschutzbehörde halten dagegen, die 3 Morde seien den Tenjarim nur in die Schuhe geschoben worden. Vermutlich von Holzfällern, um Stimmung gegen das indigene Volk zu machen. Was seit Jahren schwelt, bricht seit dem Dreifachmord erst recht offen aus. Szenen kurz nach dem Dreifachmord an der Transamazonika, wie sie im Lokalfernsehen übertragen werden. Ein Mob aus mehreren hundert Männern zieht mit brennenden Fackeln durch die Straßen der nahen Siedlung Umaita. Sie stecken das Gebäude der Indianerschutzbehörde in Brand. Ein paar Tage später taucht der Mob auch vor dem Marmelos-Dorf auf. Mit Motorsägen nehmen wütende Männer einige Hütten am Rand der Straße auseinander. Der Häuptling im Hauptdorf Marmelos, ein besonnener Mann namens Tupayakui, erzählt, wie er an diesem Tag binnen weniger Minuten einen folgenreichen Entschluss treffen musste.
Der Vizehäuptling und die Krieger haben damals einen Riesendruck gemacht. Wenn du in 15 Minuten keinen Befehl zum Angriff gibst, dann gibt es hier ein Blutvergießen.
Tupayakui ist ein Typ, der einem Angst einflößen kann. Ein Krieger mit einem riesigen Oberkörper, den er selten in einem Hemd versteckt. Die pechschwarzen Haare trägt er kurz geschoren am Kopf. Er sitzt in der Küche seines Holzhauses an der Transamazonika. Der Tisch ist mit einer Blümchendecke aus Plastik bedeckt. Im Hintergrund surrt ein Kühlschrank vor sich hin.
Hier ist eine Manifestation aquí na rua, ne? Como foi?
Wo war das denn, als die Weißen auf ihr Dorf zumarschierten?
Es war hier, gleich an der Straße da vorne. Sie kamen aus der Holzfällersiedlung am Straßenkilometer 180, zogen an unserem Dorf vorbei und erstmal haben sie gar nichts gemacht. An allen Dörfern zogen sie vorbei, bis ans andere Ende unseres Reservats. Und dann kamen sie wieder zurück und steckten auf dem Weg die Hütten in Brand.
Sie steckten einfach die Hütten in Brand?
Ja, auf dem Rückweg, da griffen sie an. Am Anfang dachte ich mir, das ist eine friedliche Demonstration, die lassen wir in Ruhe. Das ist ja eine öffentliche Straße.
Aber dann wurde klar, dass es doch nicht friedlich war.
Nein, war es nicht. Die Mehrheit dieser Leute war bewaffnet. Die saßen in ihren Autos mit Waffen in der Hand. Das haben unsere Späher genau gesehen.
Und deshalb planten sie eine Reaktion.
Ja.
Waren sie bewaffnet? Womit denn? Mit Pfeil und Bogen?
Ja, sicher. Schon als sie das erste Mal am Dorf vorbeizogen, die waren ja ganz langsam, kamen die Verwandten aus den anderen Dörfern zu uns. Sie sagten, dass das nicht einfach eine Demo war. Sie sagten, wir werden sie gleich angreifen. Wir schließen die Straße hinter der Brücke über den Marmelos-Fluss. Und von der anderen Seite gehen wir auf sie los. Das war alles geplant. Wir hatten sie schon eingekesselt.
Meinen Sie denn, dass Sie mit Pfeil und Bogen eine Chance gehabt hätten?
Jeder unserer Krieger hatte 3 vorbereitete Pfeile bei sich. Und wir haben uns so aufgestellt, dass wir sie alle auf einen Streich eliminiert hätten.
Binnen 15 Minuten wären alle tot gewesen, haben Sie mir vor einigen Tagen gesagt.
Wir wissen doch, wie das geht, wie man das macht.
Und dann haben Sie sich entschieden, Ihre Krieger doch zurückzupfeifen.
Nicht anzugreifen, genau.
Was wäre denn passiert, wenn Ihre Krieger doch angegriffen hätten?
Wenn ein Krieg ausgebrochen wäre, wäre es am Ende auch schlecht für uns gewesen. Es ist keine Frage, dass wir gewonnen hätten. Aber das Problem wäre dadurch nur größer geworden.
Madarijuva treffe ich am Abend wieder. Er ruht sich auf der Veranda seines Großvaters in einer Hängematte aus. Ich frage ihn, ob er damals auch mit Pfeil und Bogen am Rande des Dorfes stand. Doch er verneint.
E você, você foi na cidade,
né? Não, porque eu tava estudando.
Sim.
Eu tava estudando.
Ich war damals doch noch in der Stadt, wegen der Schule. Ich war nicht im Dorf.
Aber das war eine komplizierte Situation, oder? Wie hast du von der Sache erfahren und wann bist du dann wieder ins Dorf zurückgekehrt?
In der Stadt haben sie auch gegen uns demonstriert. Sie haben das Gebäude der Indianerschutzbehörde in Brand gesteckt.
Ja, hast du das gesehen?
Ich hab's gesehen.
Und dann bist du aus der Stadt wieder ins Marmelos-Dorf zurückgekehrt?
Genau, denn sie sagten uns, wenn du bleibst, dann bringen sie jeden Tenyarim um.
Wer hat das gesagt?
Die Leute, die Weißen.
Porque é tão complicado resolver as coisas aqui no Brasil, tá, gente?
Warum sind diese Sachen hier in Brasilien so kompliziert? Ja, ja, die Rechte der Indianer müssen respektiert werden. Aber ich verstehe nicht, warum so ein Indianerreservat ein gesetzloses Gebiet mitten in Brasilien ist. Und nicht mal die Polizei darf ohne Erlaubnis rein. Sind diese Indianer denn keine Brasilianer? Die sollen den gleichen Gesetzen gehorchen wie alle hier.
Die Konflikte mit den Holzfällern reißen nicht ab. Hin und wieder halten Autofahrer auf der Straße vor dem Dorf, rufen den Tenyarim Beschimpfungen zu. Im September fahren Anhänger des künftigen Präsidenten Jair Bolsonaro an den Tenyarim-Dörfern vorbei. Sie spielen laute Musik und johlen. Bolsonaro lehnt Sonderrechte für indigene Völker entschieden ab und hat unter Holzfällern viele Freunde. Im Oktober 2018 wird ein Tenyarim bei einem Zusammenstoß in der Region erschossen, ein anderer liegt mit einer Schusswunde im Krankenhaus. Die Tenyarim wissen, dass die Stimmung im Land sich gegen sie wendet. Doch sie wollen ihre Dörfer schützen und ihren Wald verteidigen. Um jeden Preis.
Wir wollen nicht, dass der Wald abgeholzt wird. Das ist schlimm für die Menschen und für die Tiere. Mehr noch für die Tiere. Sie sind unschuldig. Sie wissen von nichts. Sie wissen nicht, wie sie sich verteidigen sollen.
Auf dem Dorfplatz von Marmelos, wo wir uns an einem späten Abend treffen, läuft laute Musik im Hintergrund. Die jungen Leute des Dorfes haben das Autoradio eines Trucks angestellt, der hinter dem Haus des Häuptlings parkt.
Und wir Tenjarim beziehen aus dem Wald alles, was wir brauchen. Fleisch, Früchte, Medizin. Das gibt es alles im Wald. Deshalb ist der Wald so wichtig für uns.
Ihr tötet die Tiere auch selber?
Ja, wir töten, aber um zu essen. Wir zerstören aber nicht alles. Wir töten kein Tier und lassen es dann liegen, das Fleisch verderben. Wir töten, um unsere Familien zu ernähren. Und alles hat für uns Grenzen.
Madarijuva ist nachdenklich heute. Er wirkt fast ein wenig traurig.
Diese Leute, die in unser Land eindringen, sie holzen alles ab. Sie wollen das Holz haben, vor allem das Holz und die Erze aus der Erde. Sie wollen ausbeuten, nichts als das.
Madarijuva sagt, dass er von den Alten alles gelernt habe, um als Krieger gegen diese Feinde zu bestehen. Auf dem Dorfplatz demonstrieren die Alten den Umgang mit Pfeil und Bogen, den die Tenjarim seit Jahrtausenden weitergeben. Im Kreis laufen, ablenken, sich verstecken, zielen, treffen, weiterspringen. Madarijuva, jetzt mal ganz ehrlich. Wie willst du diese Auseinandersetzung denn gewinnen? Wollt ihr das ganz alleine schaffen? Willst du im 21. Jahrhundert noch mit Pfeil und Bogen losziehen? Ihr redet doch auch mit den brasilianischen Behörden, mit der Polizei. Ihr habt sie um Schutz gebeten, richtig?
Bei den Behörden wissen alle Bescheid. Wir haben alles klar angekündigt. Wir wollen mit niemandem Streit, aber das da haben wir nur ein einziges Mal durchgehen lassen. Diesen Aufmarsch hatten wir nicht erwartet. Damit hatten wir nicht gerechnet. Beim nächsten Mal werden wir ein Zeichen setzen. Das wissen alle. Das weiß auch die Regierung von Brasilien. Wenn diese Demonstranten hier nochmal ankommen, dann wissen wir, was zu tun ist. Und die wissen das auch. Wir haben das allen klargemacht. Und ich sage dir, die trauen sich auch nicht mehr zurück. Erstmal, weil die Polizei und das Militär jetzt darauf achten. Mit denen haben wir gesprochen. Unsere Anführer haben es den Regierungsvertretern auf Versammlungen erklärt. Sie sollen dafür sorgen, dass diese Demonstranten nicht wieder zurückkommen dürfen. Und wenn sie sich doch nicht darum kümmern, lösen wir das Problem auf unsere Weise. Besser ist es, die lösen das Problem auf ihre Weise. Denn unsere Art ist ganz anders.
Du sprichst von Gewalt.
Habe ich ja gesagt. Alle wissen Bescheid, was ihnen blüht.
Das Problem ist, dass dein Volk aus 900 Menschen besteht. Eure Gegner sind viel mehr, schwer bewaffnet. Und sie laufen mit kleinen Privatarmeen durch den Wald.
Wir Krieger haben alle geschworen, dass wir notfalls in den Tod gehen werden.
An einem der nächsten Tage sind wir wieder mit dem Mietwagen unterwegs. Wir fahren in die Stadt, um ein paar Besorgungen zu machen. Madarijuva hat sich ein Jeanshemd übergezogen und eine Baseballkappe aufgesetzt. Wir passieren die verschiedenen Dörfer an der Straße. Wir kommen auch an Veia Nova vorbei, einem Dorf ganz am Rande des Reservats, wo Madarijuva mir erklärt, an guten Tagen könne man hier mit einem Mobiltelefon Zugang zum Internet bekommen. Einige der jungen Leute führen deshalb extra mit dem Bus dorthin. Ich frage ihn, wie er eigentlich leben will künftig. Will er heiraten? Kinder?
Na, erstmal muss man wohl jemanden finden, den man mag. Und wenn man dann eine Familie gründen will, dann macht man das.
Zum Heiraten gibt es klare Traditionsregeln bei den Tenjarim. Willst du dich daran halten?
Ja. Wer zum Beispiel aus dem Clan der Wildhühner ist, also einer wie ich, der heiratet immer nur eine Frau aus dem Clan der Adler.
Und? Dann heiratest du?
Nein, will ich noch nicht. Interessentinnen gibt es genug. Sie wollen immer ganz schnell heiraten. Aber ich will noch nicht. Es ist eine große Verantwortung, so eine Familie zu gründen. Ich muss erst mal wissen, was ich überhaupt will. Am liebsten würde ich erstmal noch die Schule ein bisschen weitermachen.
Also willst du nicht nur ein Leben im Wald, jagen, Arbeit auf dem Feld und im Kastanienhain?
Ich mag das alles sehr.
Und die Frauen von heute? Was erwarten die von einem Mann?
Die bleiben mehr im Haus, um sich darum zu kümmern. Wenn der Mann aus dem Wald zurückkommt und etwas gejagt hat, bereitet sie das Essen vor, damit er essen kann. Aber manchmal legt der Mann auch einen Tag fest, an dem alle fischen gehen. Die ganze Familie.
Aber manchmal wollen die Frauen auch in die Stadt, um schöne Sachen einzukaufen.
Ich glaube, man soll nur in die Stadt fahren, wenn man zum Arzt muss.
Du suchst nach einer sehr traditionsbewussten Frau.
Ja, ich hoffe, dass es so auch kommt. Ich kann eine Familie mit Essen ernähren. Einige sagen, es reicht schon aus, ein Jäger zu sein. Jeder sieht das anders. Manche heiraten einfach und wohnen weiter bei den Eltern und bauen nach und nach ihr neues Haus. Doch ich glaube, wir Tenjarim müssen uns auf zwei Dinge vorbereiten. Auf ein Leben in unserer Kultur und ein Leben mit der Sosidaji. Ich bin ein Jäger, aber ich träume auch davon, Geld zu verdienen. Nochmal weiter zur Schule zu gehen und später Geld zu verdienen. Zum Beispiel als Helfer in der Gesundheitsstation. Jetzt sind die Jäger alle da. Komm in die Dorfmitte. Unser Fest wird heute in der Oka sein. In das neue Rundhaus, das Tupayakui gebaut hat, passen viele hundert Menschen hinein. Er hat gesagt, es soll das prächtigste Grillfest werden, das die Tenjarim je ausgerichtet haben. Die Weißen haben die Trans-Amazonica durch unser Land gebaut. Sie bedrohen uns und dringen in unsere Wälder ein. Sie haben unsere Anführer ins Gefängnis gesteckt. Doch unser Volk steht immer wieder auf. Beim Fest wird es heute auch eine Hochzeit geben. Die Tenjarim heiraten. Sie bekommen Kinder. Ein riesiger Fleischberg liegt auf dem Grill. 6 Feuer brennen, um alles zu räuchern. Gleich beginnt der Tanz. Wenn ich Kinder habe, will ich das Beste für sie. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Meinem Sohn werde ich sagen, du wirst in 2 Welten leben. Hier im Dorf und in der Stadt. Mein Sohn soll zur Schule gehen. Er soll lernen, dass er in der Welt der Weißen Rechte hat. Er soll immer wissen, wie er seine Rechte einfordern kann. Bei der Regierung, den Behörden. Mein Sohn soll aber auch die Lieder und Geschichten meines Volkes lernen. Er soll wissen, was es heißt, ein Tenjarim zu sein. Ich werde ihm zuerst die Geschichten über die Schlangen erzählen, damit er die Gefahren kennt und sich schützen lernt.
Nach der großen Flut, die die alte Welt untergehen ließ, überlebten auf der Erde 10 Menschen. Sie hatten sich in die Krone eines hohen Baumes geflüchtet und als sie wieder herabstiegen, waren sie die ersten Tenjarim. 5 Männer und 5 Frauen hatten überlebt. Einige waren Söhne und Töchter Piriapis, des Gottes im Himmel. Ihr Wahrzeichen ist der mächtige Adler Taravae. Viele Heiler und Zauberer gingen aus ihrem Clan hervor. Der andere Clan waren die Kinder von Mbaira, dem Gott, der die Dinge der Erde ordnet, der Mann und Frau geschaffen hat und in den Steinen lebt. Aus ihnen wurden Häuptlinge, Jäger und Krieger. Gemeinsam begannen sie ein neues Leben.
Madarejuvas Entscheidung. Vom Überleben im brasilianischen Regenwald. Ein Feature von Thomas Fischermann. Es sprachen Enno Kalisch, Jonas Beck, Sebastian Schlemmer, Axel Gottschick, Hendrik Stikan, Anne Esser, Robert Oschatz und Rainer Hohmann. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidorra. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Diese Sendung basiert auf den Recherchen für das Buch »Der letzte Herr des Waldes« von Thomas Fischermann und Madarejuva Tenjarim, erschienen im Verlag CH Beck. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.